Ja, vielen Dank, Matthias, für deine Einleitung und Begrüßung und für die Betreuung und Moderation des heutigen Abends. Das finde ich ganz schön, dass die Familie Künz hier auch die Qualitäten und Potenziale zeigt und dass deine Mutter dann hier jetzt auch den Vortrag gehalten hat. Und Ingeborg, ich möchte diese Gelegenheit zum Anlass nehmen, um dir von Herzen zu danken für die Zusammenarbeit. Wir haben einige Jahre gebraucht und mindestens ein Jahr länger wegen mir, weil ich zu langsam war. Ingeborg war immer so flott. Und dann kam ich unter Druck und ich bin beinahe in ein Burnout geraten. Sie hatte immer alles gleich fertig und ich war immer da hinten dran. Und ja, ich habe es dann schließlich auch geschafft und du warst sehr großzügig und geduldig mit mir und dafür möchte ich ganz herzlich danken. Das war wirklich eine feine Zusammenarbeit mit dir und das ist, kann man nicht immer sagen. Man hat immer wieder Zusammenarbeiten, wo es einen zusammenwürfelt, aber diese Zusammenarbeit haben wir ausgesucht und die hat sich gut gehalten und war freudvoll bis zum Schluss. Und heute Abend ist wirklich ein Höhepunkt die Krönung unserer Zusammenarbeit, die wir da über, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, ungefähr 3, gell? Ja, Ingeborg hat alles immer im Überblick gehabt und ich habe mich darauf verlassen und konnte mich einfach dann den Inhalten widmen und habe mich in guten Händen gefühlt und gut betreut gefühlt. Ja,
danke Alfred, ich freue mich sehr. Und danke auch für die Frage. Für mich war klar, dass ich nicht immer gleich eine Antwort bekommen habe bei dem Arbeitspensum und bei den Projekten, die du hast und weltweit tätig. Also das habe ich gut verstanden. Danke. Und ich bin natürlich sehr froh, dass wir zusammen das Buch schreiben konnten. Danke.
Ja, ich habe dann zwischendurch bei deinen Beiträgen zur Gesundheitsförderung nachgelesen und habe gesagt, naja, wenn sie das schreibt, dann tue ich das auch. Und dann wird es halt wieder länger. Ja, ich möchte gerne etwas über Burnout sprechen und über die Perspektive aus dem existenziellen Gedankengut und den Zugang dazu und ein wenig beleuchten, ein wenig kursorisch durchgehen über einige Inhalte, die in dem Buch natürlich viel ausführlicher beschrieben sind. Der Begriff Burnout ist sehr geläufig und jeder kann genug Englisch, um zu verstehen, was es heißt, ausgebrannt sein. Aufgekommen ist, vielleicht ist das nicht so bekannt, entstanden ist der Begriff an einer psychiatrischen Veranstaltung in New York, als Freudenberger von Patienten berichtet hat, die er in seinem Grätzl in New York betreut hatte. Das waren Menschen, in seinem Gebiet waren gerade sehr viele religiöse Communities und die haben sich sehr sozial engagiert. Und die religiös motiviert haben sie sich mit den sozial Randständigen befasst und er hatte eine sonderbare Häufung von Patienten, die mit solchen Symptomen kamen, wie eben dann hier später beschrieben wurde. Und er hat das einfach beobachtet. Er war überrascht von dieser Häufung. Andere Psychiater hatten das auch oder Ärzte. Das war im Prinzip nichts Neues. Nur diese Häufung hat auf eine Fährte geführt. Nämlich, es hat gezeigt, dass Menschen, die hochmotiviert sind, in dem Fall auch religiös motiviert sind, mit Feuer und Flamme an eine Tätigkeit rangehen und sich engagieren, leben, das Beste geben und dann nach manchmal einem halben Jahr, manchmal nach einem Jahr, 2 Jahren, aber regelmäßig fand sich, dass gerade die besonders Motivierten zusammengesackt sind, kraftlos wurden, demotiviert wurden, gereizt waren, depressiv wurden, Schlafstörungen hatten, körperliche Symptome hatten. Und dann hat man halt gesagt, ja, dann geh zum Psychiater, da fehlt was. Weil die Arbeit selbst ist ja eigentlich eine ehrenamtliche, das waren alle, die waren alle ehrenamtlich tätig, also hoch motiviert und Dienst am Nächsten und Nächstenliebe, also eine sehr wertvolle, sinnvolle Tätigkeit, an dem kann es nicht liegen, aber irgendwas musst du haben. Und Hardenberger hat durch die Häufung gefunden, dass da ein Zusammenhang besteht. Dass also Menschen, die so für etwas brennen, in Gefahr stehen, dass sie verbrennen, dass sie ausbrennen. Das ist wie wenn man eine Kerze an beiden Enden anzündet. Das brennt zu schnell. Oder eine Kerze, die einen im Verhältnis zur Dicke des Wachses einen zu dicken Docht hat. Die brennen zu schnell. Und hochmotivierte Menschen haben einen zu dicken Docht. Die brennen und rußen. Außerdem noch. Und verbrennen und alles geht zu schnell. Das Haushalten der Kräfte, bildlich in der Kerze mit dem dicken Docht, das Haushalten des Wachses, das Zurückhalten, auf das wird zu wenig Bedacht genommen. Und so entsteht ein Symptomkomplex, eine Gruppe von unterschiedlichen Bildern, die dazu führen, dass die Menschen nach einiger Zeit ein Häufchen Asche sind. Mit wehenden Fahnen begonnen. Und dann so daniederliegend, so kraftlos, energielos, freudlos, Zeichen von Depression. Das depressive Bild ist dann im Burnout, im starken Burnout sehr gegenwärtig. Es ist eine Sonderform von Depression, am ehesten noch der Erschöpfungsdepression nahe. Mit körperlichen Symptomen und mit vielen psychischen Symptomen, die man sonst in der Depression nicht so kennt. Und dann Freudenberger, Maslach und so weiter haben diese Autoren in Amerika das begonnen, haben dann diese Symptome gesammelt und haben dies zum Burnout, als Burnout-Symptome beschrieben. Burnout, der Name fiel zum ersten Mal in dem Vortrag von Freudenberger in New York bei der Psychiatrischen Gesellschaft. Und er hat eben gesagt, das Bild kommt ihm in Analogie vor, wie wenn jemand ausgebrannt ist und dann ein Rest von Asche übrig bleibt. Und er hat damals von Burnout gesprochen. Und dieser Begriff, der ging über nicht nur in die Fachwelt, sondern sehr schnell auch in die breite Öffentlichkeit, der hat etwas getroffen, das so viele Menschen kennen und das mit dem psychiatrischen üblichen Diagnostik nicht so zu fassen war. Und darum ist es verständlich, dass das geradezu ein Modebegriff geworden ist. Ich meine, das war in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre. Aber inzwischen ein Modebegriff, weil das so viele Menschen kennen, das spricht etwas an. Ich fühle mich wie ausgebrannt, wenn man kaputt ist, wenn man zu viel getan hat, wenn man eine Familie betreibt. Das gibt es ja eben nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im häuslichen Milieu. Wenn man eine Familie betreibt oder alleinerziehende Mutter ist und zwei, drei Kinder hat oder vielleicht auch noch arbeiten muss, dass einfach alles zu viel wird. Und wir sind in einer maßlosen Zeit, in einer maßlosen Gesellschaft, in der sehr viel Verlangen da ist, mehr haben zu wollen vom Leben und mehr konsumieren zu können. Und dann kommt es noch viel schneller in so einer Zeit in Überforderungen und in einer Zeit, in der die Arbeit immer abstrakter wird und man immer weniger den direkten Kontakt hat und weniger sieht, wie das dann beim Endverbraucher ankommt, weil das alles schon so weite Wege sind. Da wird es immer schwieriger, ein erfülltes Arbeitsleben zu haben und das Maß und Ziel zu haben und Grenzen zu setzen, weil natürlich in so einer Community ein Druck auch entsteht auf den Einzelnen und die Konkurrenz und die Leistung, die Produktivität natürlich den Preis gestaltet und davon hängt das Überleben der Unternehmen ab. Und mit dem globalen Wettbewerb kommen noch ganz andere Druckverhältnisse herein. Und so ist es heute ein so ubiquitäres, weit verbreitetes Phänomen, dass viele Menschen sich darin wie gesehen oder begrifflich wiedergegeben finden. Und der Herr Donner hat uns ja schon von dem Standard, gerade neuesten Standardartikel erzählt, wo 40% der Österreicher unter akutem Stress, und Stress ist das Hauptsymptom oder die Hauptursache, die zentrale Ursache, die ins Burnout führt. Es gibt keinen Burnout ohne vorangegangenen Stress. Dies Stress, nicht der Eustress, nicht der gesunde, motivierende Stress, sondern der Stress, der eben dauernd Energie fordert und indem wir uns abarbeiten und indem wir uns erschöpfen und dann weitermachen. Und so kommt es zu natürlichen Gegenreaktionen, die uns bremsen sollen. Ingeborg hat uns vorher sehr mutig und persönlich davon gesprochen, wie sie ihr Burnout erlebt hat. Ich finde, das ist etwas sehr Wertvolles, wenn wir von Menschen, die das erlebt haben, direkt hören können, wie sie in den Burnout gekommen sind und wie sich dann auch vielleicht das Burnout angefühlt hat und was sie dann gemacht haben. Damit Burnout nicht tabuisiert werde. Wenn wir darüber sprechen, dann kommen Menschen und sagen, sowas Ähnliches kenne ich auch, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß oder vielleicht sogar noch mehr. Das Verhindern der Tabuisierung ist eine ganz wichtige Prävention für Burnout. Ich habe Menschen, die in Unternehmen vorstanden und Burnout bekommen haben. Ich hatte einige solcher Menschen auch behandelt und ich hatte sie immer gebeten, wenn sie ihrem Unternehmen etwas Gutes tun wollen, gehen sie nicht zurück und sagen sie, sie hatten ein Auszeit oder ein Sabbatical oder irgendwas. Gehen sie zurück und sagen sie, hallo Leute. Oder sagen sie es vielleicht schon, wenn sie in der Auszeit sind. Ich habe ein Burnout. Und ich mag auch gerne mal kurz sagen, wenn so ein Betriebschef oder Leiter einer größeren Abteilung seinen Leuten sagt, was er hat und wie er es erlebt hat, dann dem glauben die Leute. Die haben es ja auch miterlebt, die waren nahe dran. Und viele sagen, ich habe gar nichts bemerkt. Weil manche funktionieren bis zum Schluss top, sind aber schon am Ende ihrer Kräfte. Und nun den Leuten zu sagen, so wie Ingeborg das vorher uns gesagt hat, schaut, das hat so und so begonnen. Das ist so wichtig, weil dann sich die Leute auch den Mut bekommen, sich selber einzugestehen, hallo, ich bin da schon ziemlich erschöpft. Es geht mir eigentlich schon nicht mehr wirklich gut. Weil wir sagen noch lange, naja, es geht schon. Altra und es geht schon. Das ist so in Fradelberg, mit dem gibt es lange kein Burnout, obwohl schon viele Symptome da sind. Burnout also ein Ausgebranntwerden und das beginnt heimlich, heimtückisch. Oder ihr, wie ich vorher sagte, die ehrenamtlichen Helfer in New York, ja, die waren beseelt. Da ist doch nichts Schlechtes dran. Und das ist auch irgendwie erstaunlich. Wie kann etwas, wo Menschen so motiviert sind und so beseelt sind, zu so schwerwiegenden Folgen führen? Wir tun doch, die meisten von uns, nehme ich an, tun die Arbeit gerne oder nicht immer, aber im Großen und Ganzen und wir engagieren uns und wir tun viel und wir sind oft am Abend, in üblicher Weise am Abend, müde von dem, was wir getan haben. Ja, muss da jetzt jeder mit Burnout rechnen, bloß weil er vielleicht irgendwas gerne tut und begeistert ist. Das könnte man ja denken. Darum hat man am Anfang den Zusammenhang gar nicht so gesehen, weil man dachte, das ist ja gesund, hochmotivierte Menschen, gesunde Menschen. Wie beginnt das Burnout? Ich möchte also gerne ein bisschen über diese Symptomatik und dieses schleichenden Beginn sprechen und wie sich es auswächst, auf dem Hintergrund von dem, was Ingeborg eben uns gesagt hat. Und dann also so einen kurzen Hinweis geben, einen kurzen Tipp geben, wie so ein Burnout ausschaut, was man denn da tut. Und dann würde ich gerne im weiteren Verlauf ein bisschen auf den Hintergrund zu sprechen kommen und ein paar Punkte erwähnen, die dazu führen, dass man in ein Burnout kommen kann. Und dann am Schluss zur Abrundung noch ein paar Worte zur Prävention und zum gesunden Leben. Es beginnt perfekt. Menschen, die in ein Burnout kommen, sind im Allgemeinen recht gesunde Menschen. Es gibt schon Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Burnout, wo Menschen wirklich total gesund sind und einfach durch eine übergroße Anforderung in ein Burnout kommen. Also wenn ein Architekturbüro ein Projekt abschließen muss, da habe ich schon immer wieder gesehen, wie die, ich hatte dann auch schon solche Architekten betreut, wie sie in der Schlussphase in ein Burnout geraten. Oder ganz typisch und klassisch und vielfach beschrieben sind die Ärzte in Grippeepidemien, die Landärzte insbesondere, die dann Tag und Nacht im Einsatz sind und halt um 2 Uhr Nacht nicht einfach im Bett bleiben können, wenn jemand anruft und dass das zweijährige Kind mit 40 Grad Fieber Zuckungen hat und dass man nicht mehr weiß, was man tun kann, dann geht man halt, weil man einfach, das kann man irgendwie nicht verantworten und mit dem ärztlichen Ethos nicht in Einklang bringen und man geht und kann schon nicht mehr. Das sind typische Burnout-Erschöpfungen, die entstehen in einem gesunden Lebensmilieu, wo einfach durch eine Katastrophe, Überschwemmung, Epidemien eine Katastrophe, der Termin für die Einreichung naht, diese Katastrophe, da entstehen Überforderungen, die dazu führen, dass man sich wirklich ausbeutet. Am Ende eines Studiums, in der Dissertationsphase und so, entstehen oft Burnout. Die legen sich alle wieder. Wenn man dann die Dissertation abgegeben hat, dann schläft man sich mal aus, merkt allerdings, sehr viele sagen das auch, dass sie die ersten Tage gar nicht wirklich schlafen können und dass das Ausschlafen, dass sie nach 5 Stunden wieder wach sind und immer noch in diesem Hamsterrad sind. Und es braucht einige Zeit, bis das Schwungrad langsam nachlässt und bis man dann in eine Regenerationsphase physischer und psychischer Natur kommt. Wenn man sich dann an 2, 3 Wochen Zeit genommen hat, einen Urlaub genommen hat, ist man im Allgemeinen wieder gesund oder ist aus der Erschöpfung heraus. Das ist das Burnout, das viele Menschen kennen in Zeiten besonderen Anspruchs. Häufig auch, wenn man Kinder hat und 2 Kinder oder 3 und die sind der Reihe nach krank und über und fiebern und schreien und enge Wohnung, da kommt man als Eltern auch in so Erschöpfungsphasen. Das hat nichts mit Krankheit zu tun, sondern es zeigt einfach eine Überforderung in der Tätigkeit, wo ich zu wenig Zeit habe, um auf die regenerativen Prozesse zu achten oder ihnen nachzugehen. Und wenn man das freiwillig tut, gut, wenn die Kinder schreien und Fieber haben, irgendwo ist schon noch eine Freiwilligkeit, aber irgendwo reicht es einem. Und wenn man das Projekt abgibt, irgendwo sagt man schon, ja, wir wollen es ja abgeben. Aber es reicht einem. Und wenn man um 2 Uhr nachts hinausgeht zum Hausbesuch, irgendwo tue ich es freiwillig. Aber ich fühle mich auch ziemlich genötigt. Also das ist so eine Freiwilligkeit, die schon ziemlich überschattet ist von einem Druck. Wenn ich aber es in dem Rahmen tue, das Burnout unterscheidet sich von dem Burnout, das eine unsicheren Boden hat, das einen, aus einer Bedürftigkeit kommt. Dieses Burnout unterscheidet sich deshalb, weil nämlich die Menschen dann nicht so sehr gereizt werden, nicht so sehr zynisch werden auf die anderen Menschen, sondern sie verstehen ja, warum sie es tun, und sie geben ihre Einwilligung. Das nimmt dem Burnout eine Spitze. Dennoch kommt die Erschöpfung. Aber es ist die Spitze nicht da, die beim klassischen Burnout da ist, dass eben nicht aus einer situativen Überforderung entsteht, sondern aus einer längerfristigen Überforderung. Wir definieren Burnout als einen arbeitsbedingten anhaltenden Erschöpfungszustand. Durch Arbeit. Im häuslichen Rahmen, im beruflichen Rahmen, ich weiß nicht, im Freizeitrahmen, ob man da auch bei dem sogenannten immer modischer werdenden Freizeitstress inzwischen in ein Freizeitburnout kommen kann, weil man so viel Animationen hat und so viel Aktivitäten, arbeitsbedingt, also im Freizeitrahmen kenne ich es nicht. Aber ein anhaltender Erschöpfungszustand, weil ich dauernd nur gebe, von mir gebe und meine Batterien nicht aufladen kann. Die Kerze brennt. Den ganzen Saft ziehe ich aus meinem Körper, so wie die Kerze ihn aus dem Wachs zieht, um die Leistung zu erbringen, um den Anforderungen zu genügen. Das ist Burnout. Anhaltender Erschöpfungszustand, der durch Arbeitstätigkeiten entstanden ist. Es beginnt aber ganz harmlos. Mit Begeisterung kann es beginnen. Die Menschen haben, also wenn es nur Begeisterung ist, wenn es nur Freude ist, dann ist das eine schöne Sache. Das wird nicht ins Burnout führen. Die Beobachtungen haben gezeigt, dass es dann die erste Stufe der Burnout-Skala erreicht wird oder bestiegen wird, wenn die Tätigkeit, die man macht, wenn da ein Moment von Unfreiwilligkeit, Unfreiheit hineinkommt, wenn da so etwas wie ein Zwang drinnen ist. Ganz klassisch, typisch sprechen Sie von einem Zwang, sich zu beweisen. Durch den Zwang entsteht eine gewisse Getriebenheit. Wenn es nur die Freude ist und nur der Idealismus oder die Begeisterung, da ist eigentlich kein Zwang drin. Es kann sich aber sehr wohl koppeln mit einem Zwang. Das macht die Burnout-Symptomatik durchaus schwierig, insbesondere am Anfang zu erkennen, ob das schon Burnout-Elemente sind. Also, wenn man so das Gefühl hat, ja, ich muss das tun. Wer macht sonst? Man gibt sich her. Das muss getan werden. Das muss abgegeben werden. Das ist, die warten darauf. Nicht, dass ich es unbedingt will, aber so, ich tue Dinge, die ich im Grunde gerne tue oder oft tue, aber so wie das Moment des Zwanges hineinkommt, kann man schon sagen, aha, von der 12-stufigen Skala hätten wir die erste Stufe schon bestiegen. Wenn die zweite Stufe ist dann, ich muss mich noch mehr einsetzen, das braucht noch mehr. Das reicht nicht. Die dritte Stufe ist dann, dass man langsam so vernachlässigt eigene Bedürfnisse, Wünsche, was man selber gerne tut, Hobby, Freizeit und so weiter, Familie. Weil man tut viel und tut noch mehr und das geht auf Kosten von uns. Ich habe dann einfach nicht die Zeit, jetzt mal ein Skiwochenende einzulegen, sondern ich muss das Wochenende noch durcharbeiten. Es beginnt so mit der Vernachlässigung von eigenen Bedürfnissen. Ich bräuchte auch mal wieder Bewegung an der frischen Luft. So. Und es findet sich die Zeit nicht mehr. Dann sind wir schon im Stadium 3. Dann in einem Stadium 4 haben sie so, hat Freudenberger schon so zusammengestellt. Im Stadium 4, da kommt dann dazu, dass die Probleme, die man hat, dass man für die keine Zeit mehr hat. Mit der Familie, mit dem Partner, mit Kollegen, mit Chef, wären Dinge mal zu besprechen, die sich angehäuft haben. Aber tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss leisten, ich muss da dranbleiben. Sodass dann ein Überhang entsteht von Liegengebliebenen, das auch nochmal zusätzlich Kraft kostet, weil das kostet Nerven, da entstehen Spannungen, gehen die Beziehungen nicht mehr so gut. Dann werden bestehende Werte umgedeutet. Der Wert zum Beispiel für die Familie da zu sein, da wird gesagt, naja, ich arbeite ja für die Familie. Das ist noch mehr wert. Und so beginnt man sich so ein bisschen schon in die Tasche zu lügen und Aspekte, Teilaspekte in den Vordergrund zu rücken. Es stimmt nicht mehr ganz und so hält man sich aber weiter in der Leistungsschiene. Schließlich werden Probleme, die aufgetreten sind, nicht mehr nur übergangen oder vernachlässigt, sondern man ignoriert sie, man nimmt sie gar nicht mehr wahr. Das heißt, jetzt ist man schon in einem Stadium, das ist schon die mittlere Stadium, das ist etwa die sechste Stufe, in dem man Schallklappen aufgesetzt hat, weil das, was da ansteht, das würde mich stören, wenn ich mir das noch im Bewusstsein hielte, also wird es verdrängt, es wird vergessen, es wird als nicht wichtig beiseite gelassen. Und dann beginnt, da sind wir schon ziemlich weit in der halben Höhe des vollen Burnouts, dann entsteht mehr und mehr Rückzug. Weil dieser Rückzug ist ein Zeichen dafür, dass die Kraft nachlässt. Ich kann mich nicht mehr so proaktiv hineingeben. Jetzt schütze ich mich und gehen nicht mehr so an zu den Menschen und nicht mehr so in Sitzungen und so versuche mich zurückzunehmen. Und dann beginnt sich das Verhalten der Menschen zu verändern. Die Leute sagen in der Umgebung, der ist komisch jetzt geworden, der ist ganz anders, der war früher nicht so, was ist mit dem los? Die Verhaltensveränderung, die meistens von den Betroffenen selbst gar nicht wahrgenommen werden, sondern von der Umgebung. Und schließlich entsteht der Verlust, der weitgehende Verlust des Gefühls für sich selbst. Man wird sich selber fremd. Ich kenne mich gar nicht mehr wirklich, ich fühle mich auch gar nicht mehr wirklich. So viel hat sich schon angehäuft und so weit ist der Energiepegel schon gesunken, dass die Kraft dafür fehlt. Und als Folge im Stadium 10 entsteht dann, wenn ich mich nicht mehr fühle, ganz logischerweise, wenn ich dann mit mir bin oder auf mich schaue und ich fühle nichts mehr, dann ist es innerlich leer. Innere Leere kommt auf, dann entsteht das nächste Stufe, da wird die Depression nun sichtbar. Da kommen ganz typische Depressionszeichen von Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Demotivation, von Schuldgefühlen, von Versagensgefühlen, von Ängsten, die sich dazu gesellen. Und im letzten Stadium, im 12. Stadium nach Freudenberger, hört man die völlige Burnout-Erschöpfung, die bis zur Suizidalität geht. Man mag gar nicht mehr leben. Man sieht keine Zukunft mehr, man sieht keine Chance mehr. Man hat auch die Kraft nicht mehr. Nichts freut einen mehr. Also etwas eine Depression vom agitierteren Typus, nicht diese an sich häufigere lähmende Depression, sondern die Menschen sind oft noch, bis im Stadium 12 habe ich noch Menschen gehabt, die gearbeitet haben im Stadium 12, die gesagt haben, wie sie das erste Mal da saßen, bin ich froh, dass ich da sitze. Haben dann am Freitag angerufen und gesagt, ja, dann kommen Sie am Montag. Und gesagt, ja, warum? Das Wochenende war furchtbar. Ich habe es fast nicht ausgehalten. Ich habe meiner Frau gesagt, bitte halt mich fest, ich springe sonst zum Fenster raus. So voller Spannung in sich ist es, so voller Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit. Oder ein anderer sagte, ich bin nicht mehr mit dem Auto gefahren. Und wenn ich mit dem Auto gefahren bin, dann bin ich nur Landstraße gefahren. Ich habe jedes Tunnel vermieden, selbst kleine Tunnels, weil ich nicht mehr garantieren konnte, ob ich nicht im Tunnel den Wagen links ausschere, wenn ein Lastwagen kommt. So weit kann das gehen, dass Menschen sich so bedroht fühlen, dass sie nicht mehr wirklich leben wollen. Und doch sind sie im Beruf noch und tätig. Und niemand hat die Symptome bemerkt, sie selber nicht, die Umgebung nicht. Und darum ist es so wichtig, dass man ein bisschen davon weiß, dass man, wenn man ein bisschen so schon sich gezwungen fühlt, was zu tun und das sich wiederholt oder anhält, aufpassen. Das kann schon die erste Stufe sein, die sich dann so auswachsen kann. Aber wir sehen natürlich eine zunehmende Entfremdung von sich. Das, was den Burnout-Prozess ausmacht, ist, dass die Menschen nicht mehr auf sich Rücksicht nehmen, sich nicht mehr beachten, die Signale, die sie haben, übergehen. Am Anfang sind das ganz normale Signale. Zum Burnout bis Stadium 3 oder 4, das hat man öfters mal, das ist jetzt gar nicht, und dann sagt man sich, so, jetzt reicht's aber, jetzt habe ich einfach genug, jetzt gehe ich mal nach Haus, jetzt muss auch mal was anderes dran sein, oder jetzt fahren wir mal weg, oder so. So reagiert man gesunderweise. Man kann schon mal ein Stück weit da hinein, das ist nicht schlimm. Aber die Signale darf ich nicht übergehen. Und wenn ich einen Partner habe, dass der mich aufmerksam macht auf die Signale, dass er insistiert, dass er sagt, du, das gefällt mir nicht mehr bei dir. Du übergehst dich zunehmend. Das sind schon auch Aufgaben, die wir in Beziehungen und Partnerschaften füreinander auch haben und verantworten. In der Summe entsteht im Burnout, wenn das Burnout wirklich da ist, eine emotionale Erschöpfung. Man hat keine Gefühlskraft mehr. Man kann sich nicht mehr freuen, das sind eben auch depressive Zeichen. Man kann sich schwer motivieren. Man hat aversive Gefühle. Es entsteht ein Gefühl von, ich bin mir fremd, mit einem Widerwillen gegen die Arbeit. Ein typisches Zeichen ist, wenn Menschen sagen, wenn ich bloß daran denke, dass ich morgen wieder in die Arbeit muss, wird mir schon übel. Also ein Widerwillen gegen die Arbeit ist ein Alarmsignal. Das ist sicher schon die mittlere Höhe von Burnout, wenn nicht schon das obere Drittel. Der Widerwille gegen die Arbeit ist ganz wichtig. Das ist nicht, weil ich jetzt ein fauler Kerl bin, sondern weil ich schon längst was anderes brauche. Und wenn ich auf das nicht eingehe, dann zerstöre ich mein Leben. Meine psychische Gesundheit, meine physische Gesundheit, diese Signale sind ja nicht, kommen ja nicht von ungefähr, die haben eine Bedeutung. Diese Signale zu übergehen ist so, wie wenn man beim Auto, wenn die Öldrucklampe aufleuchtet, ein Heftpflaster drüber klebt, weil es einen stört beim Fahren. Das Heftpflaster wird uns weit helfen. Und dann nimmt natürlich die Leistung ab. Und wenn die Leistung abnimmt, dann entsteht wieder noch mehr schlechtes Gewissen und Versagen. Ingeborg sagt ja, ich kriege Geld und tue schon nichts mehr und so. Oder durch die Leistungsabnahme geht natürlich auch der Selbstwert verloren. Und da stürzt dann alles in sich zusammen. Nun ist so die Frage, ja, wie hängt das zusammen dass Menschen, die so etwas Sinnvolles tun, wie zum Beispiel ehrenamtlich oder Menschen, die hier Burnout bekommen und was Ingeborg getan hat, das war alles, das schien alles sehr sinnvoll und sehr ehrenwert. Darum sagen ja manche, Burnout ist ein Adelszeichen, oder? Wer ein Burnout hat, das ist einer, der richtig zupackt. Das ist kein Weichei, sondern der arbeitet, der gibt sein Bestes bis zum Äußersten. Also, wer kein Burnout gehabt hat, die schaut man ein bisschen schräg an. Die haben sich's zu leicht gemacht. Wer aber einen Burnout hatte, der hat den Orden. Das so. Das wird nicht so gesagt, aber also irgendwie Burnout ist schon auch was Schickes, oder? Da, weil das zeigt, dass ich mit der Motivation voll dabei bin und es mir wirklich nicht leicht macht. Aber wie hängt das nun wirklich zusammen, dass man etwas tut, das durchaus vernünftig ist, sinnvoll ist und dass man dann in einen Burnout kommen kann? Die meisten Menschen würden sagen, ja, das, was ich tue, das ist ja sinnvoll. Aber die Frage ist es wirklich sinnvoll? Was ist denn wirklicher Sinn? Ist Sinn gleichbedeutend mit ein Ziel haben, einem Ziel nachgehen? Ist das Sinn? Es hat eine Ähnlichkeit. Weil Sinn ist eine Orientierung, eine Ausrichtung. Und wenn ich ein Ziel habe, dann bin ich darauf ausgerichtet, dass wir diese Arbeit bis dann und dann gemacht haben, dass ich so und so viele Menschen betreut habe, dass ich so viele Kundenkontakte hatte und so weiter. Und die werden dann oft numerisch vorgegeben, dass man sagt, eine Steigerung von 15% müsste drin sein, das fordern wir von unseren Mitarbeitern, das ist unser Ziel für das Jahresende. Aber ist das sinnvoll? Es gibt Ziele, die sind nicht sinnvoll. Sinn ist eine andere Kategorie. Das hat eine Ähnlichkeit, eine gewisse strukturelle Parallele zum Sinn, aber es ist nicht Sinn. Weil, und was ist der große Unterschied? Und das wird eben oft verwechselt. Ziele, woher kommen die Ziele? Eines Unternehmens oder persönliche Ziele oder den Marathon zu laufen oder die 5 Kilometer in 30 Minuten und letztes Mal waren es noch 35 und so setzen wir uns Ziele, ehrgeizige, und wollen das Beste für uns. Aber wer setzt die Ziele? Ich? Jeder? Oder das Unternehmen? Das ist von Menschen gesetzt. Wir könnten auch andere Ziele setzen. Wer sagt, dass es diese Ziele sein müssen? Ziele sind keine biblischen Botschaften. Das kann man vielleicht mal einem Chef sagen. Ziele sind Gebilde, wo wir sagen, ja, darauf wollen wir uns ausrichten. Aber Sinn ist nicht ein Ziel. Etwas, das sinnvoll ist, das beginnt mit einem Wert. Ich sehe einen Wert. Es spricht mich an. Heute Abend war die Ausschreibung für diese Buchpräsentation und ich darf annehmen, dass Sie das als etwas angesehen haben, das könnte ganz interessant werden und ganz gut sein und da mag ich hingehen, weil das hat für mich einen gewissen Wert, da dazuzukommen. Ich hoffe, dass Sie so gekommen sind, bedanke mich dafür, wenn Sie so gekommen sind. Wenn Sie nicht so gekommen sind, sind Sie jetzt freigegeben und Sie können gleich nach Hause gehen. Also, ich sehe einen Wert, der spricht mich an und ich merke, ich kann dazu was beitragen, dass dieser Wert realisiert wird. Also ich kann sagen, ja gut, klingt ganz interessant, da gehe ich hin und dann fahre ich halt daher. Das ist kein Ziel, das ich mir gesetzt habe, sondern da hat mich etwas angesprochen, das in der Welt ist, das da ist. Sinn ist eine viel demütigere Haltung. Ich schaue um mich und frage mich, wo ist jetzt irgendein Bedarf, wo geht es um etwas Wichtiges, was ist da Wertvolles, wo ich einen Beitrag leisten kann. Das kann ich auch im Unternehmen tun. Und dann kommt vielleicht etwas, das ist viel sinnvoller, nämlich mit der Mitarbeiterin sprechen, die gerade in Scheidung ist und dann und in Tränen aufgelöst ist. Das ist in der Zielvorgabe nicht drin. Und wenn ich das mit der spreche, dann führt uns das, dann hindert uns das in der Zielerreichung, weil da gehen wieder ein paar Stunden Arbeitszeit verloren und es geht vielleicht die Post nicht rechtzeitig raus. Aber es geht um einen Menschen. Und wenn wir diese Offenheit, Ingeborg hat schon davon gesprochen, diese Offenheit des sich der existenziellen Wende, des sich ansprechen lassen können von Werten, von dem, was gut ist, was wichtig ist, was mir was bedeutet, wo ich eine Not sehe und merke, ich kann da etwas lindern. Wenn wir diese Offenheit nicht haben, dann geht es in die Richtung Burnout. Dann können wir leicht Opfer von Burnout werden. Das heißt nicht, dass ich keine Ziele haben darf. Aber ich muss sie auch relativieren und mich immer wieder fragen, ist das Ziel heute, am Ziel zu arbeiten heute sinnvoll? Sehe ich einen Wert darin? Oder ist da jetzt etwas anderes, das einen größeren Wert hat, das wir gar nicht planen konnten, weil wir das damals gar nicht wussten? Also, wir brauchen neben dem Operieren mit Zielen eine Sinnorientierung. Und es ist mit der Zielorientierung das Sinnthema nicht abgetan. Die Sinnorientierung, die kommt nicht von mir, sondern die kommt auf mich zu. Das ist also eine andere Bewegungsrichtung. Beim Ziel, das setze ich und dann renne ich dem nach. Ich mache also im Grunde Selbstbefriedigung. Entschuldigung. Beim Sinn, da ist etwas da, das holt mich. Das ruft mich, das will was von mir, das bietet was bietet mir etwas. Das ist eine andere Bewegungsrichtung. Da kommt viel mehr Luft in mein Leben herein, in mich herein. Da kommt viel mehr Leben in mich herein. Da bin ich viel echter und offener verbunden mit der Welt um mich, wenn ich mich von ihr ansprechen lasse. Versteht ihr den Unterschied? Und Burnout-Menschen, die folgen sehr oft, das kann man regelmäßig feststellen, irgendwelchen Zielen. Sie werden fixiert in einer Begeisterung, das kann durchaus mit Begeisterung gekoppelt sein. Aber es ist zu fragen, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Und es gibt natürlich Dinge, die sind sinnvoll und uns sehr beanspruchen. Klar, im sozialen Bereich ist das ist ein Fass ohne Boden, da kann man, ist immer sinnvoll weiterzumachen. Aber beim Sinn gibt es eine Abgleichung mit mir selbst. Da ist die Ansprache an mich und dann ist zu fragen, und wie ist es bei mir? Kann ich das? Mag ich das? So darf ich das? Soll ich das? Oder kann das jemand anderer vielleicht besser? Und so geben wir ein Einverständnis. Und es ist keine Fixierung, keine Anbindung an eine Zielerreichung. Leben ist nicht Zielerreichung. Wenn wir Leben in der Arbeit haben wollen, dann sollen wir schauen, was uns anspricht. Immer wieder. Leben ist ein Gehen, Leben ist ein Prozess. Wir können schon Ziele haben, aber wir sollen auch frei sein, Ziele zurückzustellen, wenn etwas anderes, Wichtigeres da ist. Das macht uns vielleicht etwas weniger effizient, aber glücklicher. Wir haben die Wahl. Und auf die Dauer geht diese Rechnung nicht gut auf. Wenn ich auf die Dauer mich zu sehr an Zielen fixiere, verliere ich immer mehr Leben und es verändert mich als Persönlichkeit. Und ich werde immer mehr eine Art Maschine, ein funktionierendes Wesen. Und da rührt sich dann die Psyche und der Körper und macht ein Burnout. Und das Burnout kommt und sagt, hallo, was machst du da? Ich, dein Körper, ich, deine Gefühlswelt, ich, deine Innenwelt, ich, dein eigentliches Wesen, und stehen die Haare zu Berge, wie du mit uns umgehst. Wir erlauben dir nicht mehr, dass du weitermachst. Wir stoppen dich. Das ist der Sinn von Burnout. Burnout hat einen Sinn, nämlich zu vermitteln, dass das Leben in dieser Art daneben geht. Dass es ein Leben ist, das schon lange am eigentlichen Leben vorbeigegangen ist. Es ist die Rechnung eines schon lange Zeit verfremdeten Lebens. Verfremdet, weil ich einem Ziel, das sogar von mir kommt, aber das mit dem eigentlichen Leben gar nicht mehr in Beziehung steht. Wo ich mich, das ist dieses Vernachlässigen dieser einzelnen Symptome und der eigenen Bedürfnisse und der Wünsche und was mir wichtig und so weiter ist. Alles das, ich lasse mich gar nicht mehr ansprechen. Und dann gebe ich mich auf diese Schiene. Und wenn ich so lebe, kommt Gott sei Dank das Burnout. Das Burnout ist das Gesündeste, was einem passieren kann. Man kann es auch mal so rum sagen. Weil es mich hindert, so weiterzumachen. Hier sagt die Psyche, Schluss jetzt, ich lasse dich nicht mehr. Aber verstehen muss man es halt. Burnout ist nicht einfach eine Krankheit, sondern Burnout ist ein Warnhinweis, ein Hinweis an einen, reflektier mal dein Leben, was machst du da eigentlich und wofür? Und irgendwann musst du ja mal sterben. Und wofür hast du dann gelebt? Und hast du überhaupt gelebt? Und dann ist es zu spät. Da ist zum Glück das Burnout, das mich vorher darauf aufmerksam macht. Eine Quelle von Burnout ist also, dass Menschen Sinn und Ziel verwechseln. Es braucht beides, es braucht das Funktionale im Leben. Es ist schon okay, Ziele zu formulieren, aber sich trotzdem nicht frei zu halten den Zielen gegenüber. Eine andere Quelle, auf die ich noch hinweisen möchte, ist, dass man bei dem, was man tut, nicht so ganz mit dem Herzen dabei ist. Dass man also nicht fühlend arbeitet. Dass man also die Dinge versucht zu erledigen. Den Satz mag ich wirklich gern, den Ingeborg schon zitiert hat. Dann mag ich ihn auch gern nochmal sagen. Wer viel erledigt, erledigt sich selbst. Wenn man das Leben, die Arbeit, den Tag, wenn man die Sachen erledigt, dann will ich mich gar nicht mit ihnen befassen. Die Haltung des Erledigens heißt lediglich, ich will es hinter mich, ich will es vom Tisch. Ich will es weghaben. Dann ist es erledigt. Na, den Müll runtertragen, das erledigen wir im Vorbeigehen. Das ist schon in Ordnung. Aber mit dem Kind zu sprechen oder in der Arbeit ein Projekt anzugehen, die Projekte sollen wir nicht erledigen, die sollen wir erfüllen. Mit dem Erledigen heißt es nur, weg, damit das Nächste kommen kann. Das führt zur Entleerung, zur Erschöpfung. Warum? Man ist doch leistungsintensiv und wir sind stolz auf die Ergebnisse. Und trotzdem entsteht menschliche Entleerung. Warum? Weil ich bei dieser Art des Arbeitens oder des Dabeiseins mich nicht einlasse, nicht auf den Wert einlasse, den die Dinge haben. ich bin nicht mit dem Herzen dabei. Ich erlebe nichts bei dem, was ich tue. Ich bin befasst mit dem Formalen. Es möglichst schnell, gut, wie immer, hinter mich zu bringen. Aber eigentlich möchte ich mich doch mit dem, was ich tue, befassen. Ich möchte das doch erleben. Ich möchte doch den Partner oder die Partnerin, die Kinder, die Mitarbeiter, die Arbeitsprozesse, das sind ja interessante Sachen, die wir da machen. Und das möchte ich auch, dieses Interesse möchte ich bei dem, was ich tue und während ich es tue, auch erleben. Ich möchte fühlen, wie spannend das ist und wie, oder wie wichtig das ist oder wie gut das ist oder wie es den Mitarbeitern dabei geht und wie es mir dabei geht und wie es sich für mich anfühlt. Dann ist Leben in der Arbeit. Aber wenn wir das Fühlen nicht dazu nehmen, dann ist nur herzlose Leistung. Dann ist nur das Funktionieren. Und Funktionieren ist hohl, leer. Das ist nur auf das Formale bedacht. Beim Erleben lassen wir das, was wir tun, an das eigene Leben herankommen. Darum sagt man im Deutschen, erleben, dann erlebe ich meine Tätigkeit und das Umfeld. Dann habe ich was davon. Dann bin ich eigentlich schon bedankt bei dem, was ich tue, wenn ich dabei erleben kann, den Wert, den das hat. Wie gut es ist, wie spannend und schön und für wen es vielleicht auch hilfreich ist. Wenn das Erleben draußen ist, wird es leer. Herr Donner hat einen super Satz gesagt. Mit Freude am Entwickeln. Das ist genau das. Wenn wir da was entwickeln, wenn wir da was tun, schau mal drauf, habe ich eine Freude daran, das zu entwickeln, daran teilzunehmen, dabei in dem Team zu sein, in dem Projekt zu sein, weil es spannend ist. Wenn man es mir nehmen würde, würde ich was verlieren. Freude. Mich erfreuen können an dem, was ich tue. Vielleicht noch ein dritter Punkt. Wenn sich ein Burnout so auswächst, dann ist fast immer eine Bedürftigkeit im Hintergrund. Dann ist irgendein Mangel in einem da, den man vielleicht nicht bemerkt hat. Ein Mangel an Sicherheit, können wir jetzt wieder an den Strukturen der Existenz aufdröseln. Ich brauche das jetzt nicht mehr weiter ausführen, sondern nur noch antippen. Ein Mangel an festem Boden, an Sicherheit, an Verlässlichkeit, an Vertrauen, an Fähigkeiten und so weiter, den man versucht zu überbrücken, zu übersteigen. Oder ein Mangel an Beziehung, an Erleben von Wertvollem. Dann will man auch das kompensieren und tut zu viel. Und es entstehen Coping-Reaktionen, also Schutzmechanismen, ein Aktivismus, ein viel zu viel tun und das kostet Kraft und ist gar nicht so effizient. Ein Mangel an Selbstwert. So viel Burnout entsteht aus narzisstischen Bedürfnissen. Ich möchte Anerkennung bekommen, ich möchte gesehen werden, ich möchte der Beste sein. Oder ein Mangel an Sinn, der dann ersetzt wird durch Zweck. Zweck ist nicht der Sinn. Zweck, die Ziele sind Zwecke. Da verfolgen wir, da funktionieren wir, um den Zweck zu erreichen. Es sind also Bedürfnisse, die dann gewissermaßen kompensiert werden. Das ist jetzt schon ein komplexeres Feld für der Burnout entstehen. Da möchte ich nur darauf hinweisen, wenn sich ein Burnout wirklich so über lange Zeit entwickelt und dann ein schweres Burnout wird, ist Immer irgendwo sind solche Defizite da, die versucht werden, durch Arbeit nicht gefühlt zu werden, übergangen zu werden, ausgeglichen zu werden. Nun, was kann man tun? Was kann man, ein paar Worte noch zur Prävention. Das Wichtigste ist, dass wir darauf achten, ob wir bei dem, was wir tun, eine innere Zustimmung haben. Ein Gefühl haben, ja, das stimmt, das passt für mich, das mag ich tun, das will ich tun, da bin ich der Geeignete und so weiter. Dann, dass ich wirklich sage, ja, so wie heute hierher zu kommen, das hat eine innere Zustimmung gemacht, zu sagen, ja, da gehe ich. Und Zustimmung ist nicht einfach nur vom Verstand her, das ist jetzt vernünftig oder rational oder zweckdienlich, sondern Zustimmung ist das Gefühl, es stimmt so für mich. Das passt zu mir. Wenn wir Dinge tun, alles, was wir mit innerer Zustimmung tun, das macht uns zwar müde und manchmal auch frustriert und manchmal passt es auch nicht und manchmal geht es auch nicht auf, im Leben ist es so, aber im Großen und Ganzen macht es uns müde, aber nicht erschöpft. Weil wir die Zustimmung ja gar nicht mehr haben, wenn ich zu erschöpft werde. Wenn ich ins Funktionieren komme, wenn ich mir fremd werde, dann kann ich nicht mehr wirklich ein Gefühl haben von, ja, das stimmt. Aber das muss man wohl lernen. Viele Menschen müssen, jeder hat diese Veranlagung dazu, aber diese Achtsamkeit auf dieses Gefühl zu entwickeln, das wird man und muss man wohl lernen oder üben. Oder zumindest im Bereich der Aufmerksamkeit halten, also in der Wahrnehmung halten. Habe ich ein Ja? Stimmt es für mich? Mag ich es? Mag ich noch und passt es? Und etwas, was ich viel tue, ja, ich mag es schon tun, aber heute jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu viel. Ich mag nicht mehr. Wenn ich also auf die Zustimmung achte, haben wir mit einem Begriff das Wesentliche der Prävention und der Vorbeugung in der Hand. Man kann schon sagen, wenn man mehr als die Hälfte, was man am Tag so tut, ohne innere Zustimmung tut, dann kommt man früher oder später, muss man mit einem Burnout rechnen. Wenn ich es ohne innere Zustimmung tue, lebe ich ein fremdes Leben. Ich lebe nicht mein Leben. Und das Burnout macht mich aufmerksam. Du verlierst dein Leben. Mach nicht so weiter. Und der Schlüssel dazu, der Schlüssel, der Weg zurück zum Leben, ist das, dass ich da achte oder auch vorbeugend darauf achte, verliere ich da mich, habe ich wirklich dieses freiwillige Gefühl, dieses freie Ja in mir, das mehr ein Gefühl ist, ein Gefühl von Stimmigkeit, als eine Überlegung oder ein rationaler Gedanke. Zugegeben, es gibt Menschen, die tun sich schwer damit und die bräuchten als Prävention ein bisschen Übung, ein bisschen Anleitung, ein bisschen Begleitung darin, dass sie diese Sensibilität für sich entwickeln. Es hat nämlich einen riesen Vorteil, wenn ich darauf achte, dann bekomme ich etwas zurück. Was ich mit innerer Zustimmung tue, das gibt Erfüllung. Also ein Leben mit innerer Zustimmung führt zu einem erfüllten Leben. Dann wird mein Leben voll und eben nicht leer und eben nicht ausgebrannt, sondern es ist angewärmt, aber nicht verbrannt. Ich möchte schließen mit einem kleinen Vierzeiler von Eugen Roth, der mal das Burnout ein bisschen mit einem Lächeln auf den Lippen so schön zusammengefasst hat und geschrieben hat. Ein Mensch sagt und ist stolz darauf, ich gehe in meinen Pflichten auf. Doch bald darauf, nicht mehr so munter, geht er in seinen Pflichten unter. Und das kann uns leicht passieren, wenn wir die Verankerung verlieren, die wir mit der inneren Zustimmung immer haben und immer ein solches Instrument parat haben. Jetzt danke ich Ihnen für das lange Zuhören und ich hoffe, dass ich Sie nicht in ein Burnout geführt habe. Dankeschön.